herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Chaussain-Pur. Und Leute, uns werden die Themen nicht ausgehen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mit einer ganzen Barrage an Fragen an den Kian treten werde und ihm sagen, what the fuck is going on right now, ja? Also wir haben es auf der internationalen Bühne, es werden jeden Tag neue Schlachten ausgefochten. Dann haben wir sehen gerade unsere liebe Annalena Baerbock, die sich jetzt zurückziehen möchte, nachdem das Robert Habeck schon gemacht hat. Wir hatten die Pressekonferenz letzte Woche mit Zelensky und Trump. Jetzt soll es ja zu einer Einigung kommen. Kian, mal vielleicht gleich die allererste Frage an dich. Wie hast du das denn letzte Woche mitbekommen mit diesem weltweiten Eklat, wo sich Zelensky, J.D. Vance und Donald Trump in Washington im Weißen Haus ja offen gestritten haben vor aller Leuten und vor den ganzen Kameras?
Ja, das waren verrückte Szenen. Ich habe es auch natürlich direkt über X mitbekommen, wie gefühlt Trump, aber auch J.D. Vance, Zelensky da vor laufenden Kameras 5 Minuten lang eine Ansage gemacht haben, dahingehend, dass er undankbar wirkt, dass er da sitzt und dass er keine Karten hat, dass sie die einzige Chance sind und dass sie das so pushen werden oder ihnen eben halt sagen werden, hey, wir helfen wir dir nicht. Und ich fand's krass, weil wir dachten ja, wir haben ja in unserem Podcast besprochen, hey, die werden diesen Mineraliendeal an diesem Tag abschließen. Es war komplette Gegenwende. Ich habe auch Videos gesehen, wie Zelensky dann einfach schnell in sein Auto und abgehauen ist danach. Und jetzt ist es aber so, dass er zwischendurch mit den europäischen Leadern gesprochen hat, wie beispielsweise mit Prime Minister von UK, Keir Starmer, der mit Frankreich zusammen ihm sogar angefangen hat zuzusichern, dass sie eigene Truppen in die Ukraine so schicken wollen würden. Also du hast auf der einen Seite Amerika, die diesen Krieg auflösen wollen, jetzt mit der neuen Trump-Führung und sagen, hey, wir lösen das mit einem Mineraliendeal. Und dann hast du Europa, die komplett entgegen sagen, wir wollen noch mehr Geld hinschicken oder sogar eigene Truppen. Und diese Spaltung global, das ist schon wirklich einfach nur absurd mitzubeobachten. Wie hast du das mitbekommen?
Ja, also ich habe das auch einfach in den News abends, wie Zelensky, weißt du, mit dieser Gestik auch schon so saß, du hast gesehen, das ist eine angespannte Haltung, J.D. Vance redet auf ihn ein. Dann habe ich mir erstmal die normalen Mediennews angehört und dann bin ich ein bisschen tiefer rein, weil ich mir schon gedacht habe, okay, das wird jetzt wieder einseitig gefärbt. Schande, Trump und Vance, die machen den fertig. Und dann habe ich es mir selber mal angeschaut. Das kann ich ja nur jedem immer mitgeben. Leute, macht euch euren eigenen Eindruck, schaut es euch an. Und dann habt ihr schon gesehen, da gab es schon Provokationen davor. Und man kann es natürlich schon, die Art und Weise, wie Zelensky da geredet hat mit seinem wichtigsten Partner, obwohl Partner ist ja schon, ne, also das ist der Big Brother, dieser Partner. Der Grund, warum die Ukraine noch am Kämpfen ist, sind die Geld- und Waffenlieferungen vornehmlich der USA. Ich glaube, da widerspricht wahrscheinlich keiner, oder? Und auch jetzt dieses Keir Starmer-Paket, er ging ja danach direkt nach Großbritannien. Die haben gesagt, natürlich machen wir die Geldtaschen auf. Wir haben zwar für die eigene Infrastruktur kein Geld mehr, ähnlich wie in Deutschland. Aber wenn es darum geht, der Ukraine weitere Waffen und Geld zu liefern, dann machen wir das natürlich gerne. Es sind aber am Ende des Tages nur in Anführungszeichen 2,3 Milliarden Dollar gewesen. In einem Krieg rattert das so schnell durch, so schnell kannst du nicht mal bis 15, bis wie die Kohle wieder weg ist. Was ich aber, das hast du auch angesprochen, was ich sehr, sehr krass fand, ist, dass die Europäer sich jetzt sagen, die Waffendepots sind leer, das wissen wir. Die haben so unglaublich viele Mortar Shells verballert, die haben Panzer, die haben alles geliefert, mehr oder weniger, was sie konnten. Die Moral der Leute ist auch ziemlich schlecht. Ich rede jetzt also Europas, innerhalb der Ukraine auch. Teile des Parlaments haben ja Volodymyr Zelensky das Misstrauen ausgesprochen aktuell. Aber du siehst einfach, die Leute sind kriegsmüde. Also ob du jetzt direkt involviert bist oder nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Ich hatte es schon von Anfang an nicht, vom Tag 1, ich habe auf keinen Krieg Bock. Aber du siehst jetzt auch, nach so vielen gestorbenen Menschen, du siehst diese furchtbaren Bilder auch, wie sie mit immer härteren, rabiateren Methoden die Leute in der Ukraine auch von der Straße wegziehen. Ja, das kannst du dir auf den ganz normalen Medien, die zeigen das, sie sagen es auch ganz offen, wie die ukrainische Armee jetzt Leute vom Fahrrad runterkickt, um sie in eine Lieferwagen reinzuzerren, teilweise auf sie einschlägt, um sie danach an die Front zu karren, weil die Situation so prekär ist. Man will einfach nur noch, dass das endet. Und es hieß ja immer, die Russen wollen es nicht und die Amerikaner wollen nur den Krieg pushen und Europa will den Frieden, Europa will den Frieden. Und jetzt ist es Europa, die sagt, nein, 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 die müssen weiterkämpfen und Trump und die Russen mit, ich hoffe jetzt, Zelensky, die sich eher dafür einsetzen, dass es zu einem Frieden kommt und die einen Rohstoffdeal machen wollen. Dieser Rohstoffdeal bedeutet, sie beuten das Land aus, die Ukraine wird aufgeteilt, machen wir uns da gar nichts vor. Ja, das ist das, was wir von Kian und ich von Anfang an gesagt haben, das ist ein Rohstoffkrieg, der dort stattfindet und nicht etwa um die Demokratie. Das ist der Bullshit, den sie den Leuten erzählt haben und manche Leute scheinen das wirklich geglaubt zu haben. Aber ja, ganz krass. Und Kian, ich weiß nicht, hast du die neuesten Schlagzeilen gesehen? Die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, schreibt hier, Zelensky äußert Bedauern über den Eklat im Weißen Haus und schlägt einen partiellen Waffenstillstand vor. Das ist jetzt ganz frisch und ja, von gestern. Unter Druck durch den Stopp der amerikanischen Militärhilfe hat der ukrainische Präsident Klein beigegeben. Nun liegt der Ball wieder an Washington.
Ich habe es gesehen, ich habe den Tweet von Zelensky gesehen. Er hat selber auf Twitter gepostet vor 18 Stunden. Ich kann ja mal vorlesen, er hat geschrieben, ich möchte das Engagement der Ukraine für den Frieden bekräftigen. Keiner von uns will einen endlosen Krieg. Die Ukraine ist bereit, so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zu kommen, um einen dauerhaften Frieden näher zu bringen. Niemand wünscht sich mehr Frieden als die Ukrainer. Mein Team und ich sind bereit, unter Präsident Trumps starker Führung zu arbeiten, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Und so weiter. Und dann steht hier, wir sind bereit, schnell an der Beendigung des Krieges zu arbeiten. Die ersten Schritte könnten die Freilassung von Gefangenen und ein Waffenstillstand im Himmel sein, Verbot von Raketen, Langstreckendrohnenbomben auf Energie und andere zivile Infrastruktur, sowie ein sofortiger Waffenstillstand auf See, wenn Russland dasselbe tut.
Ja.
Und danach, interessanterweise, sagt er, wir wissen wirklich zu schätzen, wie viel Amerika getan hat, um der Ukraine zu helfen. Also man sieht, nach dem Treffen im Weißen Haus ist er zurückgerudert. Er sagt auch, unser Treffen am Freitag im Weißen Haus verlief nicht wie geplant. Es ist bedauerlich, dass dazu gekommen ist. Und es ist Zeit, die Dinge in Ordnung zu bringen.
Ja, also wohlgemerkt, erstmal gut, jegliche Friedensbemühungen halte ich für gut. Und hier geht es auch nicht darum, den einen, der hat jetzt klein beigegeben oder so. Ich meine, es ist doch klar gewesen, die Amerikaner sind hier der Oberbabbo, um es mal klar zu machen. Und wenn du dich da reinsetzt und du meinst, du kannst den Mann mit dem größten Ego in der Galaxie, Donald Trump, das wissen wir, dass er das hat, du kannst den brüskieren, indem du ihm immer wieder ins Wort reinfällst und so, das funktioniert nicht. Also da muss ich kein Diplomatie-Experte sein, um dir zu sagen, dass diese Vorgehensweise einem Donald Trump gegenüber, da läufst du gegen eine Betonwand. Das ist sinnlos. Und das hat er jetzt auch selber gemerkt. Wohlgemerkt aber, Zelensky hat gestern oder vorgestern noch gesagt, the war will go a long, long time. Und dann hat der Trump ja gleich wieder auf seiner Plattform True Social dagegen geschossen. Also jetzt spricht er davon, ja natürlich, wir wollen den Krieg schnell beenden, schnell. Und die Ukrainer wollen ihn schnell beenden. Ich glaube schon, dass seine Bevölkerung den schnell beenden möchte. Ob er das wirklich so möchte, das möchte ich mal in Frage stellen, weil bis vor kurzem, jetzt wird er ja dazu gezwungen, man muss sich das mal vorstellen, gezwungen, einen Krieg zu beenden. Bis vor kurzem klang das noch ganz anders. Ich würde das auf jeden Fall begrüßen, denn ja, es gibt keine krassere Sache als dieses sinnlose Morden, das sinnlose Sterben ganzer Generationen von Ukrainern und von Russen. Ja, ich unterteile nicht in Menschen, gut, schlecht, die Schuld, die nicht Schuld, das dürfen andere gerne machen. Ja, die wahren Demokraten, die das machen. Aber für mich ist das ein sinnloser Krieg und ich will, dass das sofort aufhört und dass wir wieder, das ist ja auch für die Wirtschaft sehr, sehr wichtig, dass wir wieder Frieden hier reinbekommen.
Philipp, ich weiß nicht, ob du das danach noch mitbekommen hast, aber J.D. Vance ist ja im Fernsehen nochmal drauf eingegangen, dass England und Frankreich Truppen zugesichert haben und hat gesagt, dass der Mineraldeal an sich mehr Sicherheit bietet, weil dann Economic Upside in Amerika gesehen wird und die diese Ressourcen dann von sich aus beschützen wollen, als wenn, und das hat er bewusst so provokativ gesagt, ein Land Soldaten in einen Krieg schickt, was 30 bis 40 Jahre lang nicht mehr im Krieg war. Und auf dieses Statement sind dann viele Politiker aus England oder Frankreich sauer geworden, weil sie gesagt haben, hey, wir waren doch mit euch an der Seite in Afghanistan und ihr disrespected uns jetzt quasi dahingehend. Hast du das mitbekommen?
Habe ich mitbekommen. Also grundsätzlich, ich finde, also wenn du, schau mal, meine persönliche Einschätzung, ich bin kein Militärexperte, aber so ganz mini bisschen Logik habe ich. Und die Russen sind extrem kriegserfahren, die Ukrainer jetzt auch. Ja, die haben Kampferfahrung. Bei denen ist tägliches Sterben normal. Sie kennen das. Die Bevölkerung kennt das. in Großbritannien beschäftigen sie sich mit sehr anderen Dingen. Dort stecken sie Leute in den Knast, weil die irgendwie ein sogenanntes Hassposting gemacht haben. Und selbst die meisten Briten sagen aktuell, denen ihre Demokratie ist unter Attacke der eigenen Regierung, weil sie einfach sehr, sehr stark gegen die Meinungsfreiheit vorgehen. Die sind nicht vorbereitet auf einen Kampf. Es ist auch nicht ihr Kampf. Stell dir mal vor, wie schlecht die Moral ist unter britischen Soldaten. Die wissen, sie werden gegen den Russe in den Krieg geschickt. Also wenn du dir nur überlegst, wie geisteskrank das ist, da sage ich dir, da hättest du ähnlich wie in der Ukraine, wo Millionen Leute sofort das Land verlassen haben, ja, die dann nach uns gekommen sind und hier voll alimentiert werden oder in andere Länder gegangen sind, da hättest du das Gleiche. Da würden die Boote, ey, da würden die einfach nur von Großbritannien oder jedes Land, sage ich, die, das da rein will. Die Leute haben doch gar keinen Bock. Schreibt das uns doch mal in die Kommentare rein. Würdet ihr sagen, ja, ja, ich bin jetzt bereit, schickt mich ins kalte Russland rüber an die Front, gebt mir ein paar Wochen Ausbildung, damit ich weiß, wie ich mit der Knarre umgehe, und dann schickt mich gegen den kampferfahrenen Russe an die Front, gegen die größte Atommacht unseres Planeten. Das sind die Russen faktisch, größere Atommacht als die Amerikaner. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, Kian. Ich finde, sowas ist geisteskrank, darüber überhaupt nur zu reden.
Ich finde es auch krass. Ich muss aber sagen, ich kann auch die Sorgen dahingehend verstehen, dass es Gegenstimmen gibt, die sagen, bei einem Mineraldeal heißt es trotzdem nicht, dass diese Regionen dann langfristig sicher sind. In der Vergangenheit hat Amerika auch nur einfach ihre Unternehmen zurückgezogen. Die haben dann nicht Truppen dahin geschickt, um diese Unternehmen, amerikanischen Unternehmen dort zu verteidigen, sondern haben einfach die Unternehmen zurückgezogen. Aber ja, trotzdem eine bessere Lösung, als einfach weiter unnötig den Krieg zu vertiefen gegen eine Supermacht, die dagegen anhalten wird und am Ende nur zu noch mehr Verlusten führen wird. Ganz anderes Thema, auf das ich dich ansprechen wollte, wo wir auch überlegt haben, ob wir einen Podcast zu machen wollen, es aber dann nicht gemacht haben, aber es auf jeden Fall ansprechen sollten. Und zwar gab es wieder mal ein Ereignis in Deutschland, wieder in Mannheim, bei dem ein Auto in eine Menschenmasse fuhr. Und es war kein Auto, es war ein 40-jähriger Deutscher dieses Mal, der dieses Auto in die Menschenmenge gefahren ist, und eine 83-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann, die gestorben sind, sowie 11 weitere, die verletzt wurden. Ja, es passiert jetzt aktuell in einer Frequenz solche Massentode, könnte man sagen, in Deutschland, wie ich es, ich glaube, in keinem anderen westlichen Land so empfinde. Ob es jetzt ein Ausländer war oder nicht, ist es trotzdem zutiefst schockierend. Was sagst du dazu, Philipp?
Ja, ich habe selbstverständlich mitbekommen, Mannheim ist ungefähr eine Stunde von Stuttgart entfernt. Also ich bin schon oft in Mannheim gewesen. Ich kenne Mannheim, ist eine Industriestadt. BASF ist beispielsweise dort. Ja, also die sind eigentlich technisch gesehen Friedrichshafen, aber es gehört alles zu Mannheim. Furchtbar. Und ich bin von ein paar Leuten angeschrieben worden, die so zynisch das gesagt haben, so, mal schauen, ob ihr jetzt darüber auch einen Podcast bringt. Der Hopf, der hat auf Twitter noch nichts darüber geschrieben, jetzt in Mannheim, so nach dem Motto, wenn es ein Deutscher ist, dann rede ich nicht darüber, und wenn es ein Ausländer ist, dann wird darüber geredet. Und diese Art der Denkweise, die habe ich jetzt auch bei Twitter gesehen. Die linke Twitter-Bubble freut sich, die sind wirklich hellauf erfreut, dass es ein Deutscher ist, weil sonst müssen sie ja schweigen, weil da wird ja nur die nächste Demo gegen rechts geplant, wenn es ein Migrant ist. Und wenn es ein Deutscher ist, dann können sie endlich sagen, guckt mal, jawohl, juhu, endlich auch mal einer von uns. Wir hassen uns ja sowieso selbst. Tief in uns haben wir nur Verachtung für uns übrig. Und jetzt ist er auch mal ein Deutscher. Mal ein Statement von mir, dass ihr das jetzt hört. Mir ist es völlig scheißegal, ob das ein Deutscher ist oder ein Migrant ist. Es dürfte niemals passieren. Dieser Deutscher hätte unter meiner Regierung, wenn man so will, die gleiche Strafe, die exakt gleiche bekommen, wie jeder andere migrantische Terrorist. Nichts anderes sind es diese Leute. Das sind Terroristen. Und diese Strafe gibt es ja nicht in Deutschland, weil wir zu schwach sind, sie umzusetzen. Ja? Da mache ich 0,0 Einschränkungen. Das ist jetzt, der ist jetzt irgendwie anders, weil er ein Deutscher ist oder nicht. Das ist scheißegal. Es zeigt doch aber, wie kaputt wir als Gesellschaft sind. Die Migranten fahren jede Woche irgendwo rein, stechen ab, morden. Der Deutsche verrückte Idiot, ja, ob verrückt oder nicht, er ist ein genauso ein widerlicher, verachtenswerter Typ wie jeder andere auch, der unschuldige Menschenleben in diesem Land nimmt. So, und das ist mein Statement dazu.
Finde ich gut, sehe ich genauso. Da sollte man nicht differenzieren. Absolut. Mein Beileid hier an dieser Stelle mit den Opfern in der Situation und grundsätzlich auch mit jedem, der sich einfach nicht mehr raustraut, weil sowas einfach so häufig passiert in so einer Frequenz in Deutschland, dass man sich nur denkt, Alter, was ist da los? Das ist doch kein dritte Weltland. Aber so fühlt es sich jetzt an. Und an diejenigen, die solche negativen Themen runterziehen, fokussiert euch auf euer eigenes Leben, Leute. Versucht, an euren eigenen Routinen festzuhalten, euch selbst zu verbessern, an euch selbst zu arbeiten. Das ist das Einzige, was einen rausbringt aus so etwas. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Mich selber in eine Situation bringen, wo ich eben das mit positiven Tätigkeiten überblenden kann, statt einfach nur anzuschauen und in ein Loch zu verfallen und mir zu sagen, alles ist scheiße.
Ja, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und das ist vielleicht auch noch ein kurzes Statement, warum ich das nicht mehr gebracht habe. Ich möchte auch die nächsten Anschläge nicht mehr thematisieren, weil was sollen wir machen? Jede Woche jetzt, der ist da. Weil ich glaube doch nicht, das letzte Mal. Es wird noch viele, 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 viele Male passieren und es wird vielleicht noch viel schlimmer werden, weil wir uns halt einfach entschieden haben, mit Regierungen zu wählen, die nichts dagegen tun und zwar gar nichts dagegen tun. Sie bauen zwar jetzt an Fasching, wenn du das gesehen hast, von LKW-Kippladern. Die haben also das Kippladerabteil, es werden nicht mehr nur Böller hingestellt, sondern ganze, so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben, ja, diese Kippladerteile von LKWs, die werden jetzt an die Straßen gestellt. Das ist wie Hochsicherheitstrakt Fort Knox, weil sie so Schiss haben vor Anschlägen in Deutschland, jetzt zu den Faschingsumzügen, weil das natürlich wieder tolle Ziele sind, dass sie das alles absichern, überall Polizisten mit Maschinenpistolen und du siehst dann trotzdem, es hilft gar nichts. Du kannst, wenn einer gewillt ist und motiviert ist, einen Anschlag zu begehen. Du kannst nicht alle Orte gleichzeitig sichern. Ist unmöglich, ja, unmöglich. Wenn du eine kranke Gesellschaft hast, eine tief gespaltene, wo auch jetzt die Rechten quasi laut sind, wenn es der Afghane oder der Syrer ist und die Linken wiederum laut sind und jubeln, wenn es der Deutsche ist, wenn die so gespalten sind, die Leute, dass es ihnen nur noch darum geht, wem können wir es als nächstes in die Schuhe schieben, ja? Anstatt zu realisieren, dass das Problem in uns liegt, dass wir so viele Leute überhaupt haben, die dieses Potenzial in sich tragen, dass wir sie hier sein lassen, dass wir sie diese Pläne ausführen lassen. Das ist das Problem. Völlig egal, wer das macht. Solche Leute dürften nicht unter uns sein. Als Beispiel hier in der Schweiz, wann war denn da der letzte große Anschlag? Wann ist denn da einer mit dem Auto in die Menschenmenge reingefahren? Soll ich euch das Rätsel auflösen? Gar nicht. Ja? Warum ist das so? Weil es diese Leute hier nicht gibt. Ganz simpel. Ja? Und das ist halt das Furchtbare. Aber Kian, weiteres Thema. Dann lass mich mal das nächste Thema aufbringen.
Moment, bevor du weitermachst, Fasching, du hast gerade Fasching angesprochen, hast du diese Aufzüge gesehen, wo Elon Musk teilweise auch abgebildet war in Düsseldorf? Ja, das war auch crazy.
Elon Musk mit Hakenkreuz, glaube ich,
Windel, oder sowas, wo die, ne? AfD draufsteht, mit einem Hakenkreuz mit der USA-Flagge. Ja, ja. Also wirklich auch sehr, sehr krass.
Standardprogramm Deutschland, Hakenkreuz darf nie fehlen, weil scheinbar ist es in diesen Köpfen immer noch so, wie wenn es gestern Mittag passiert wäre. Und es müssen immer Menschen, die man so, deren Haltung man nicht mag und die außerhalb des Meinungskorridors sind, die, da gibt es unterschiedliche Schlagworte. Eines davon ist natürlich immer Hitler-Vergleich. Das natürlich, man hätte auch Elon Musk gleich mit dem Bärtchen malen können oder man malt ein Hakenkreuz drauf. Jo, ich meine, fairerweise, zu diesen Umzügen, das ist immer sehr zynisch, da wird immer draufgehauen, da wird auch auf die eigene Politik draufgehauen. Ich weiß auch schon wieder ein Habeck oder ein Olaf Scholz, der sich damals an nichts erinnern konnte oder so. Das ist halt die Art des Humors an Fasching, wie er bei uns ausgelebt wird, habe ich also mitbekommen.
Gut, du hattest noch ein anderes Thema, was
hattest du noch? Sondervermögen, das glaube ich sehr viele Leute aktuell gerade beeinflusst. Ich möchte dir da mal kurz einfach einen Tweet vorlesen und du kannst es dann kommentieren. Und zwar von Dr. Markus Krall, der hat geschrieben: Nachdem wir seit Jahrzehnten Steuern in der Größenordnung von 1.000 Milliarden Euro pro Jahr zahlen, das ist das, was der Staat einnimmt durch die Steuerzahler, die angeblich für Dinge wie Infrastruktur, Schulen, Verteidigung und so weiter gedacht sind, kommen die Polithampelmänner in Berlin jetzt an und sagen, dass sie mal schnell 800 Milliarden neue Schulden machen müssen, um all das zu bezahlen, was von unseren Steuern hätte bezahlt werden sollen. Ja, warum? Weil sie das ganze Geld gestohlen und an ihre Günstlinge in den NGOs, an eingeweihte Sozialfälle und an korrupte Politiker in Entwicklungsländern verschleudert haben. Thema, also um dich da kurz einzuführen, Das wird ja gerade besprochen, wieder Thema Aufrüsten. Wir müssen massiv ausrüsten. 400 weitere Milliarden, nachdem wir ja schon 100 Milliarden Sondervermögen haben, also nicht verwechseln, Sondervermögen ist kein Vermögen, das sind Schulden. Sie nennen es nur Vermögen, um ein paar Leute zu verarschen, die eben gar nichts checken. Es soll weiter aufgenommen werden, um die Bundeswehr weiter massiv auszurüsten, weil man eben so Angst hat jetzt vor Russland und man muss kriegsbereit sein.
Also ich finde es krass. Ich meine, in dem Wahlprogramm der CDU gelesen, dass sie sich für die Schuldenbremse einsetzen und dafür einsetzen, dass nicht neue Schulden gemacht werden.
Genau.
Und jetzt gab es diese Sondersitzung und jetzt ist das beschlossen worden, noch bevor Friedrich Merz der neue Kanzler ist. Also ich verstehe nicht, wie man das so schnell unter den Teppich kehren kann.
Also was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? In dem Fall ist es, was interessiert mich mein Geschwätz von vor einer Woche? Leute, wer dafür gewählt habt, ihr habt es euch gewählt, da seht ihr es mal wieder. Jedes Volk bekommt die Politiker, die es sich verdient hat. Und wer meint, man muss Berufslügnern das Vertrauen schenken, der wird eben belogen. Das ist nichts Neues und ich möchte hier nicht einen bestimmten ansprechen, das machen sie ja alle. Ihr seht jetzt eine Woche später, man muss sich ja auch mal erklären, du kennst dich ja monetär auch sehr gut aus. Du weißt ja, Geldmengenerweiterung schafft Inflation. Was glaubst du, was passiert, wenn durch die EZB bzw. der deutsche Staat, der muss sich dieses Geld ja irgendwo holen, ich schätze mal durch die Europäische Zentralbank, wenn er mal kurz 800 Milliarden in der Bilanz aufweist, das heißt ja die Inflation und damit eine weitere Kostenerhöhung für die Waren der Bürger, die Bürger kaufen müssen, die wird ja noch weiter angetrieben werden.
Absolut. Es landet am Ende auf Gewicht, beziehungsweise nicht auf Gewicht, es schadet am Ende dem kleinen Bürger, der das durch Inflation wiedererlebt. Weil selbst wenn, wir haben ja gesagt, die Hälfte soll für die Bundeswehr, die andere Hälfte für Infrastruktur ausgegeben werden, das Geld fließt ja durch diese Unternehmen durch, am Ende in andere Anbieter, Dienstleister und dann wieder in die Taschen anderer Menschen, die dieses Geld dann einfach im Markt ausgeben. So entsteht Inflation und die schadet jedem kleinen Bürger. Für mich ist es trotzdem nach wie vor krass, dass, also einmal diese Bezeichnung Sondervermögen, es ist kein Vermögen, es sind Schulden. Es müsste eigentlich Sonderschulden heißen. Ich verstehe nicht, warum man das einfach komplett dem Gegenteil benennt, wie es ist. Und dann eben dieser Wortbruch vom Wahlkampf zu sagen, ich glaube, er hat Wort für Wort damals gesagt, sollen wir das Geld der jungen Generation ausgeben? Und er hat das selber kritisiert. Und dass man da von so einer Sparpolitik dann zu Megaschulden geht, weil es ist fast doppelt so hoch wie der gesamte Haushalt 2025, der knapp bei 500 Milliarden Dollar liegt. Also es ist keine kleine Summe, es ist ein unglaubliches Geld-Injektionspaket. Und das finde ich, also ich finde das einfach verrückt, dass dafür eine Sondersitzung stattgefunden hat, dass da die Grünen und die SPD mitgestimmt haben, ist klar, aber dass die CDU das so anbringt. Und das ist, muss man halt einfach einem klar werden, das sind Kredite, das sind Schulden, das ist kein Vermögen, es sind einfach noch mehr Ausgaben, die dann eben in der Zukunft abbezahlt werden müssen. Und ja, ich habe es ganz kurz erwähnt, es sollen zwei Gruppen aufgeteilt werden, einmal für die Bundeswehr, Modernisierung, Aufrüstung, neue Drohnen, Panzer, auch Unterstützung der Ukraine.
Natürlich.
Okay. Und dann Infrastruktur, Bahnnetz, Brücken, Digitalisierung, Klimaschutzprojekte. Hier muss man halt auch wirklich einfach sagen, der deutsche Staat nimmt im Jahr über 2 Billionen Dollar ein oder hat es im letzten Jahr. Wieso kann man die Infrastruktur nicht davon finanzieren? Warum muss man so große Schulden zusätzlich noch aufnehmen?
Ja, wir müssten goldene Gehsteige haben. Wenn dieses Geld nicht so verprasst werden würde, wie es wird, wie es für einen nicht mal nur für einen normalen Menschen, für niemanden nachvollziehbar ist. Außer, wie der Kral schon gesagt hat, sie stecken es sich alle selbst in die Tasche rein für ihre NGOs. Das ist ja auch ein weiteres Thema. Merz wollte ja, dass die linken NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die massiv vom Staat gefördert werden, sie sind also exakt das Gegenteil von dem, was sie vorgeben. Sie sind Regierungsorganisationen, wo sie einfach ein G in die Mitte reinschreiben. Nichtregierungsorganisation. Es ist aber eine Regierungsorganisation, denn sie wird vom Staat bezahlt. So, und da wollten sie ja aufdecken, wer sind die eigentlich und wie werden die gefördert. Und dann hat ja der Klingbeil, Lars Klingbeil, jetzt der neue Leader, der Parteivorsitz der SPD, gesagt, nein, Koalitionsverhandlungen beenden wir sofort, sollte man näher reingehen und schauen, für was diese Gelder eigentlich ausgegeben werden. Das heißt, die haben so Angst davor, dass man rausfindet, ähnlich wie in Amerika, wie man das rausgefunden hat durch das Deutsche Ministerium, wohin diese ganzen Milliardengelder verprasst werden und wie sie ihre eigene Propaganda bezahlen, also beispielsweise große Medienhäuser bezahlen mit US-Steuergeldern, würdest du hier nichts anderes sehen. Und ich möchte da einen kleinen Punkt noch bringen. 400 Milliarden für weitere Aufrüstung, für Tod und Verdammnis, nichts anderes machen Waffen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dass die Bundeswehr runtergewirtschaftet wurde, wissen wir auch. Ist alles richtig, ist auch alles korrekt. Und dass die auch aufgerüstet werden muss, ist auch korrekt. Dafür wurden aber 100 Milliarden aufgenommen. Jetzt redet man, 100 Milliarden war es, okay, das reicht. Und jetzt machen wir mal 4, also nochmal das vierfach größere Paket. Welcher Bürger hat irgendetwas davon, wenn 400 Milliarden an Panzer, Drohnen, Granaten, Waffen, an Leute auszubilden, zu töten? Wer hat da wirklich was davon in seiner Tasche? Ja, niemand, sind wir uns da einig. Und wenn der Staat so interessiert daran ist, dass die Kohle nicht verschleudert wird, ich erinnere dann daran, Friedrich Merz, Wahlversprechen vor der Wahl, ich mache jetzt die Grenzen dicht, das wird jeder kontrolliert, keine unregulierte Einwanderung mehr. Ich lese mal gerade die heutige Schlagzeile vor. Afghanenflug hochriskant und unverantwortlich. Bundespolizisten schreiben Brandbrief an Bundeskanzler, ja, unseren Bundeskanzler. Die Flüge von afghanischen Migranten nach Deutschland setzen die scheidende Bundesregierung immer mehr unter Druck. Bereits morgen soll das nächste Flugzeug in Berlin ankommen. An Bord sollen 142 Afghanen sein, darunter zwei sogenannte Ortskräfte, die früher mal die Bundeswehr im Auslandseinsatz unterstützt haben. Also von 142 sind es zwei Ortskräfte und sie sagen hier schon, die restlichen, die haben nicht mal Ausweise. Also der Friedrich Merz hat gesagt, keiner kommt mehr rein, der sich nicht ausweisen kann. Und jetzt sehen wir, dass Tausende von deutschen Steuergeldern bezahlte Flugzeuge die Leute reinbringen. Früher war das ja eine Verschwörungstheorie, wenn du gesagt hast, der Staat nutzt unser Geld, um Migranten reinzubringen. Das ist eine bewusste Massenmigration, die reingeholt wurde, hieß es Verschwörungstheorie, du hast einen Aluhut auf. Die geben es hier zu, du kannst dir die eigenen Berichte lesen, vielfach zugegeben. Nachvollziehbare Begründung, mir liegen gesicherte Erkenntnisse vor, das ist jetzt aus dem Brandbrief, dass es seit Beginn des Programms mehrfach zu Unstimmigkeiten bei der Klärung der Identitäten der Passagiere solcher Flugzeuge gekommen ist. Das bedeutet, wir wissen nicht mal, wer das ist. Das können theoretisch ISIS-Terroristen sein, das können Al-Qaida-Leute sein, Extremisten, Vergewaltiger, Verbrecher, egal, wir wissen es nicht. Wir holen sie einfach mit Steuergeldern rein und stopfen noch mehr Leute in dieses Land rein. Und gleichzeitig sagen wir, wir müssen 800 Milliarden Schulden aufnehmen, weil hinten und vorne haben wir keine Kohle mehr. Das ist doch völlig Gaga, was hier läuft.
Ich finde es auch verrückt, dass, ich habe das auch mitbekommen, dass NGOs im Auswahlprozess diejenigen sind, die auswählen, wer am Ende wirklich auch über diese Flüge reinkommt. Das heißt, es wird von Steuergeldern finanziert, aber sogenannte nicht staatliche Organisationen sind die, die dann die Entscheidung treffen. Inwiefern macht das Sinn? Inwiefern sind diese Organisationen, wenn sie vom Staat finanziert werden und eine staatliche Initiative ausführen, dann nicht, immer noch nicht Regierungsorganisationen? Und warum gibt man so eine, ja, schattige Institutionen, die irgendwie, wo auch nicht aufgelistet werden muss, zwingend, wer das genau ist, diese Macht.
Außer du willst dieses Land ganz bewusst destabilisieren und es gibt immer weniger Leute, die das überhaupt noch bezweifeln. Ich lese mal kurz vor, Bundespolizeigewerkschaft schlägt Alarm. Ihr Vorsitzender Heiko Teckertz will nicht länger zuschauen, wie das Sicherheitsrisiko weiter wächst. Also die wissen schon, wie gefährlich das ist, was man hier macht. In einem Brandbrief an noch Kanzler Olaf Scholz schreibt der Bundespolizist, Zitat, heute wende ich mich mit der dringenden Bitte an Sie, den geplanten Charterflug von Islamabad nach Berlin aus Sicherheitsgründen zu stornieren. Die wissen also, wie gefährlich das ist, was wir hier machen. Die sehen jede Woche, die Polizisten, die stehen ja quasi bei uns an der Front und müssen die ganze Scheiße abhaben, wenn sie angegriffen werden mit Messerattacken und so weiter. Und wir holen einfach mit Flugzeugen immer weiter rein. Tausende, immer weiter. Und es wird auch gar nicht mehr verdeckt. Das ist ja das Krasse. Alles, was früher noch Verschwörungstheorie war, es ist keine mehr. Ihr seht es ja selbst. Die holen die mit unseren Steuergeldern ins Land rein. Also, es ist schon krass, was abgeht. Es ist schon sehr, sehr krass, was aktuell abgeht auf der ganzen Weltbühne. Es ist so viel Bewegung drin, Kian. Manchmal fragst du dich wirklich so, da verlierst du den Überblick, was eigentlich gerade abgeht.
Anderes Thema, was wir vielleicht auch mal ansprechen sollten, Philipp, da interessiert mich auch deine Meinung. Du hast es bestimmt mitbekommen, der Handelskrieg von Trump und die Strafzölle, die er jetzt angefangen hat einzuführen. Gestern hat er in Mexiko 25% auf alle Importe, Kanada 25% auf die meisten Importe, eine geringe Rate auf Energie. Bei China gibt es ja schon 10% auf alle Importe, wurde jetzt nochmal zusätzlich 10% erhöht. und die Märkte reagieren schockiert. Der BIP in Amerika, die Projektion des BIPs fällt für das erste Quartal auf -3% wegen weniger Export und es sind noch mehr Zölle geplant. Aber, und das habe ich heute jetzt schon gesehen, der Finanzminister der US Treasury, Scott Bessent, hat jetzt schon wieder angekündigt, dass sie relativ schnell doch die Zölle eindämmen können. Und das wird jetzt eben stark kritisiert, dass Trump hier aktiv mit einem Handelskrieg versucht, Deals auszuhandeln, diese nicht nur dann im Verhandlungsraum nutzt, um irgendwie seinen Deal zu erwirken, sondern die ganze Wirtschaft mit in so ein volatiles Hin- und Herreißen zieht. Ja, was sagst du dazu?
Ja, also es wundert mich überhaupt nicht. Das ist, das sind einfach die Methoden, die er anwendet. Das sollte jedem klar sein. Guck mal, die Amerikaner haben schon immer das Recht des Stärkeren wirken lassen. Es wurde nur nicht so offen darüber gesprochen. Leute echauffieren sich jetzt darüber, dass er das macht. Das wurde schon immer gemacht, von allen Administrationen davor. Nur es wurde halt in diplomatischen Worten ausgeschmückt und es wurde hinter verschlossenen Türen entschieden. Und heute, ein Trump stellt sich hin vor der Kamera, kanzelt den Zelensky ab, sagt entweder du gehst auf meine Bedingungen ein oder tschüss. Ja? Und ich persönlich sage, mir ist das so lieber, weil ich sehe jetzt, was passiert. Wir alle sehen es und können es einschätzen. Und viele Schäfchen wachen auch auf, weil sie immer gedacht haben, nein, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Die sind ja alles Freunde untereinander. Ja, nee, sind sie nicht. Und diese ganzen Tariffs, die sind im Endeffekt reine Druckmittel. Wir sehen ja auch, der Nasdaq hat stark nachgegeben. Auch übrigens Tesla beispielsweise, ja, weil ja alle gesagt haben, unter der Elon Musk hat diese engen Deal mit Trump nur gemacht, damit seine Aktie weiter Richtung Mond steigt. Das tut sie nicht, Leute. Beschäftigt euch mal ein bisschen damit. Tesla hat jetzt schon eine knapp 30% Korrektur hingelegt. Palantir hat krass korrigiert. Alles so Unternehmen, wo man gesagt haben, die profitieren maximal davon. Die haben genauso einen Zyklus, dem sie folgen. Und die Börse leidet aktuell darunter. Aber ich glaube, was der Trump macht, das ist Kalkül. Er möchte diese Deals zusammenkriegen. Er tut die Daumenschrauben massiv anziehen. Er sagt quasi, er droht quasi ganz massiv und er setzt die Zölle ein, aber er ist auch bereit, sobald man auf seine Bedingungen eingeht, diese Zölle dann wieder runterzunehmen. Ich könnte mir also vorstellen, dass sobald Einigung erzielt wird, beispielsweise mit Mexiko, sind die Zölle auch ganz schnell wieder weg.
Glaube ich auch. Eine andere Sache, die viele nicht beachten bei so Strafzöllen, angenommen auf Stahl, Aluminium, diese Rohstoffe, die beispielsweise beim Bau verwendet werden. Unternehmen werden ja jetzt nicht einfach nur, weil dieser Rohstoff 10% teurer ist oder 20% teurer ist, komplett mit dem Bau aufhören oder einen Default haben, also in Insolvenz gehen. So schnell passiert das dann auch wieder nicht. Also ich finde die Marktreaktion auch auf die Zölle spezifisch übertrieben. Ich glaube aber, dass da mehr am Kochen ist als nur die Zölle. Ich glaube, dass es zyklisch gesehen einfach rezessionär jetzt so langsam Zeit ist für Amerika runterzufahren. Und ich glaube, Trump weiß das auch und deswegen verwendet er diese Zölle, um das so ein bisschen zu beschleunigen noch.
Ja, also ich glaube, die haben, was das Wirtschaftliche, rein Wirtschaftliche angeht, man kann ja halten von ihm, was man will. Und ihr seht das ja vielleicht auch wieder, Kian und ich haben uns da klar geäußert, ich bin absolut nicht in allem einer Meinung. Zum Thema Gaza 0,0. Ja, da die Leute zu verjagen, 2 Millionen Leute ethnisch zu säubern, das ist die Definition von dem, was sie machen wollen, bin ich null auf Linie mit ihm. Ja. Es wird ja immer gesagt, ich bin so ein Fan von ihm. Nein, ich kann durchaus unterscheiden, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Was das Thema angeht, da ist er unter Einfluss von anderen Leuten und da bin ich. Ich stimme 0,0 dazu überein. Ich finde das furchtbar, was mit den Menschen in Palästina aktuell gemacht wird. Aber er ist halt einfach, er hat eine Mission, America First, und die zieht er gnadenlos durch. Und ich erwarte mir eigentlich von allen Politikern, von unseren, die Österreicher erwarten es von den Österreichischen, die Italiener erwarten es von ihrer eigenen Regierung, dass die auf sich selber schauen, vor ihrer eigenen Haustüre kehren. So sollte es eigentlich sein. Italy first, Germany first, whatever first, Spain first, ja, und eben auch America first. Und das macht er. Er setzt es gnadenlos durch, gnadenlos. Er wird alles tun, um sein Ego wieder zu befriedigen. Und das bedeutet, er will ja als der großartigste Präsident aller Zeiten in die Geschichte Amerikas eingehen. Er will, dass sie ihm bei Mount Rushmore, da wo die Gesichter der Gründungsväter sind, würde er am liebsten, dass sein Kopf da auch noch reingemeißelt wird. Und dafür wird er alles tun. Absolut alles. Und Und deswegen glaube ich, ich sehe das auch, wir kommen über den Sommer kehren. Ich glaube, du hast es ja so auch auf deinem YouTube-Kanal schon öfters gesagt, du siehst jetzt demnächst eine Rezession kommen, die sehe ich auch kommen, über den Sommer, in den Spätsommer rein. Und dann glaube ich, könnten wir aber auch wieder sehr interessante Kaufkurse bekommen.
Gut, Philipp, eine Sache, die wir auf jeden Fall auch nochmal ankündigen sollten, ist unsere Tour. Leute,
natürlich.
Wir sind Ende Mai bis Anfang Juni in Deutschland in 5 Städten auf Tour und werden dort live auftreten, mit euch zusammen Fragen beantworten, über Themen sprechen. Und ihr solltet dabei sein, solltet euch anmelden. In der Videobeschreibung haben wir den Link, wo ihr euch voranmelden könnt, damit ihr als erstes exklusiv in den Ticketverkauf gehen könnt. hossentopflive.de. Und ich würde gerne eine Sache noch sagen. Ich würde das gerne auf einer positiven Note schließen, weil ihr seht, wie viel Negatives in der Welt passiert. Und gefühlt, wie die Frequenz dessen sich einfach nur immer mehr und mehr steigert. Und ich glaube nicht, dass das ein Ende nehmen wird. Und ich glaube, der einzige Weg, wie man als Individuum damit klarkommt, ist, indem man sich selber auf einer positiven Linie der Selbstverbesserung befindet, indem man seine Routinen ausführt und indem man selber jeden Tag einen Schritt näher an seine Ziele kommt. Und deswegen haben wir das Buch geschrieben und deswegen hoffe ich, dass ihr dieses Buch auch dahingehend unterstützend nehmt, um euch selber von diesen ganzen negativen Ereignissen ein bisschen zu lösen auf ein besseres. Ja, Philipp?
Nee, ich finde das ganz tolle Worte und das wird auch und der Kernpunkt unserer Hoss und Hopf Arena Tour sein. Leute, ihr sollt da rauskommen und dann sollt ihr auf Monate hinaus gepusht sein mit einem positiven Mindset, wie wir das schon machen. Ich sage das immer wieder, lest eure Glaubenssätze. Ich mache das ganz krass gerade. Ich meditiere jeden Morgen. Ich setze mich, das habe ich ja vom Kian, ich setze mich vor meine Rotlichtlampe. Ich lese meine Glaubenssätze, ich meditiere, ich mache meine Routinen gerade jetzt. Je verrückter das Außen, desto stabiler muss dein Inneres sein. Wir müssen stabil bleiben, wir müssen an unseren Zielen arbeiten, wir müssen bei der Sache bleiben. Uns nicht ablenken lassen, nicht, ach du Scheiße, da geht jetzt alles unter, ich werde genauso. Nein, 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 ihr werdet immer stabiler, während das Außen immer verrückter wird. Das muss euer Ziel sein, sagt euch das selber. Ich werde immer stabiler, während es draußen immer verrückter wird. Und damit wollen wir das Ganze schließen. Meldet euch an, hossundhopflive.de. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, euch in 5 verschiedenen Städten auf unserer Tour kennenzulernen. Bis bald.
Bis dann. Ciao.